Ja, Gott hat es uns als Gemeinde aufs Herz gelegt, dass wir, wie auch viele andere oder wie auch andere Gemeinden, wir haben es auch übernommen, gelernt von Brüdern, Geschwistern. Aber vor allen Dingen tun wir das, weil es uns das Wort Gottes es uns lehrt, dass wir den ganzen Ratschluss Gottes verkünden. Das heißt, dass wir ja das ganze Wort Gottes lesen und lehren, dass wir jedes Wort Gottes, was aus seinem Mund kommt, uns reintun, weil es gute Speise ist für unsere Seele. Und deswegen gehen wir durch das ganze Wort Gottes schon viele, viele Jahre. Und jetzt sind wir am Ende des größten, des dicksten Buches der Bibel angelangt, nämlich das Buch der Psalmen. Und ist es nicht wunderbar, dass das dickste Buch der Bibel das Buch der Psalmen ist? Die Gebete, der Lobpreis, die Anbetung. Gott hat durch seinen Heiligen Geist viele Geschwister inspiriert, vor allen Dingen zuallererst David, den König, und darüber hinaus viele andere, die inspiriert durch seinen Geist uns lehren, uns zeigen, uns mit hineinnehmen in Gebet, in Lobpreis, in Anbetung, in den verschiedensten Lebenssituationen. Und wie gesagt, jetzt sind wir am Ende angelangt, und das Ende des Psalmbuches, das ist in vielerlei Hinsicht, und das ist mir jetzt so im Laufe dieser letzten Wochen jetzt im Studium auch dieser Psalm deutlich geworden. Diese Psalmen führen uns tatsächlich ans Ende. Sie stehen am Ende des Buches, sie haben aber vielfältige Beziehungen zu dem Ende, wie wir es auch in der Bibel lesen, in der Offenbarung, dem Ende der Zeiten. Der Lobpreis, die Anbetung, die hier geschildert wird, das ist nicht nur einfach unsere persönliche Anbetung, unser Lobpreis als Einzelner, sondern das ist die Vielfalt der Anbetung und des Lobpreises von allem, was lebt, von allem, was Gott geschaffen hat. Und das ist, damit schließt letztendlich dieses Buch. Und es soll uns unseren Blick darauf ausrichten, auf dieses Ziel. Geschwister, und wie oft passiert es, dass wir auf dem Weg unser Ziel aus dem Auge verlieren? Wie schnell passiert es, dass wir durch all die Widernisse des alltäglichen Lebens immer wieder davon abgezogen werden, durcheinandergebracht werden? Dass wir auf Dinge schauen, die überhaupt keinen Bestand haben. Du hast eine Prüfung vor dir und alles in deinem Kopf beschäftigt sich mit dieser Prüfung. Du hast eine Veranstaltung vor dir, ein wichtiges Event, und du bist die ganze Zeit damit beschäftigt. Aber wenige Tage später, einige Wochen später, ist dieses Event, ist diese Prüfung, ist dieses Ereignis schon Geschichte, schon vorbei. Es hat seine Bedeutung gehabt, aber jetzt ist es vorbei. Aber das, was uns hier vor Augen geführt ist, ist das, was die Ewigkeit ausmacht. Das ist unser Ziel. Und deswegen versucht Gott uns immer wieder in seinem Wort auf dieses Ziel auszurichten. Und wenn du manchmal denkst, du liest das Wort und denkst, ah Mann, das sagt mir jetzt gerade nichts so, ne? Warum sagt mir Gott nichts über meine Prüfung jetzt gerade, über mein Ding, über meine Probleme, über mein... Weil Gott sagt, ey, guck doch auf das Ziel. Richte deinen Blick auf das Ziel aus. Das ist das, was uns über Jesus gesagt wird in Hebräer 12. Es wird uns gesagt, er achtete die Schande des Kreuzes nicht, sondern er schaute auf das Ziel. Er ist durch die größte Prüfung eines Menschen hindurchgegangen, die je ein Mensch gegangen ist. Keiner von uns kann das nachempfinden. Ein Tod eines Gottlosen zu sterben, belastet nicht nur nicht mit seiner eigenen Schuld und Sünde, sondern mit der Schuld und der Sünde der ganzen Menschheit. Alle Finsternis dieser Welt legte sich auf ihn. Und er, der in so einer tiefen, innigen Beziehung, intimen Gemeinschaft mit dem Vater, mit Gott gelebt hat, musste erleben, dass die Gemeinschaft gewichen ist am Kreuz. Er hat es getan für dich und für mich. Aber er hat auf das Ziel geschaut. Das hat ihn dazu gebracht, durchzuhalten bis zum Ende. Und deswegen will Gott uns heute auch, heute Morgen wieder, auf das Ziel ausrichten. Auf dein Ziel, auf mein Ziel, auf unser aller Ziel, auf das Ziel der ganzen Schöpfung. Und er will uns deutlich machen, Gott will uns deutlich machen, wie vielfältig das Lob Gottes ist. Und Geschwister, lass uns davon inspirieren, auch in unserem Lobpreis, in unserer Anbetung. Und wenn du sagst, du sitzt hier und sagst, mir ist überhaupt nicht nach Lobpreis, mir ist so überhaupt nicht nach Anbetung, dann sage ich dir, lass es zu, dass Gott in dein Leben hineinspricht und hineinwirkt, sodass dein Herz umkehrt. Denn wenn wir Gott nicht loben und ihn preisen und ihn anbeten, dann sind wir nicht das, wozu wir sind. Dann sind wir nicht an dem Punkt. Dann leben wir nicht so, wie Gott uns eigentlich geschaffen hat, wozu Gott uns eigentlich geschaffen hat. Gut, lass uns jetzt diese Psalme lesen, die letzten, die hier noch offen sind. Psalm 149 und 150. Und es beginnt wieder mit einem Halleluja, wie schon seit Psalm 146. Und Psalm 149 schließt an als an Psalm 148, wo wir gesehen haben, die Vielfalt des Lobpreises, die Vielfalt der Geschöpfe, die Gott loben und preisen sollen, die erfasst, erfüllt werden sollen von dem Lobpreis. Und wir sehen, wie das durch das ganze Weltall, in die geistliche Welt hinein, bis in die materielle Welt hinein, in die unendlichen Weiten, bis hin in die kleinsten Dinge hier auf dieser Erde, in die kleinen Geschöpfe, die wir ja nun mal sind in diesem riesigen Universum. Alles soll erfasst werden und bis hin dazu, dass es auf uns Menschen gerichtet ist und Gott sagt, ja, ihr Menschen und egal welche Menschen, ob er Barack Obama heißt und seine Hunderten, Tausenden von Bodyguards und Polizisten und was weiß ich, die ihn schützen, die Millionen von Menschen, die unter ihm stehen, auch er wird sich beugen müssen vor dem König der Könige, dem Herrn der Herren. Neulich wurde zitiert, eine nicht mehr besonders mächtige Frau, sage ich mal, aber sie hat immer noch eine gewisse Bedeutung und Menschen schauen auf sie, die Königin von England. Sie sagt, ich weiß, wer mein König ist. Und jedes Haupt wird sich beugen müssen vor dem König der Könige, denn er allein ist hoch erhaben. Das ist das Wort in Psalm 148, was uns deutlich macht. Er allein ist würdig, wirklich Anbetung, Lobpreis und Ehre entgegenzunehmen. Und jeder, der sich anmaßt auf dieser Erde, ihm diesen Lob, diese Anbetung streitig zu machen, er wird sich beugen müssen. Aber Gott wirbt darum, dass wir ihn kennenlernen, dass wir ihn heute freiwillig ihm die Ehre geben, dass wir nicht gezwungenermaßen, sondern dass wir freiwillig ihm die Ehre geben, dass wir ihn anbeten als der, wie er sich uns offenbart hat, als die Liebe, als derjenige, der sich hingegeben hat, der demütige, sanftmütige König. Ihn liebe ich und ihn bete ich an. Sein Name ist allein hoch erhaben. Und dann blickt der Psalm auf das Volk, was Gott gehört, was er erlöst hat, sein Volk. Und Psalm 149 schließt darin an, es geht um sein Volk. Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Frommen. Israel freue sich seines Schöpfers. Die Kinder Zions sollen jauchzen über ihren König. Loben sollen sie seinen Namen beim Reigen. Mit Tamburin und Zither sollen sie ihm spielen. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Demütigen mit Heil. Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit. Jauchzen sollen sie auf ihren Lagern. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle. Soweit erstmal. Das spricht hier alles davon, von dem Lobpreis der Gemeinde Gottes. Und es spricht in so vielen verschiedenen Worten davon, wie dieser Lobpreis sich ausdrückt. Das ist die Vielfalt des Ausdrucks des Lobpreises. Geschwister, es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir Gott die Ehre geben können. Da ist das Lob, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihn zu rühmen. Einfach klar und deutlich davon zu sprechen, wer er ist, was er getan hat, sein Wesen, sein Charakter. Wenn du einer Person begegnest, die dich beeindruckt, die irgendwie, ja, wo du sagst, wow, das ist so ein cooler Typ, der ist so geduldig, der ist so freundlich, der ist so liebevoll, sie ist so sanftmütig, sie ist so voller Weisheit, weißt du? Wenn du das erlebst, dann redest du darüber mit anderen. Du sagst, hast du den schon kennengelernt? Ich habe neulich jemanden kennengelernt, der ist so, na, den musst du auch mal kennenlernen. Ich arrangiere mal ein Treffen, dann kannst du ihn kennenlernen. Dann kannst du sie mal kennenlernen. Und das ist Lobpreis, wisst ihr? Das ist Gott zu loben, ihn zu rühmen. Einfach begeistert von ihm zu sein und über ihn zu sprechen, mit anderen über ihn zu reden, weil er so wunderbar ist. Und Geschwister, ich glaube, dass wir ihn nicht preisen. Warum nicht? Weil wir zu wenig erfüllt sind von ihm. Weil wir, und dann heißt es einfach, komm zu Jesus, komm her zu ihm. Lass dir deine Lasten abnehmen von ihm und schau ihn neu an. Lass dich neu begeistern von ihm. Lass dich neu erfüllen mit seinem Geist. Dass du begeistert bist. Dass du siehst und erkennst, wie wunderbar er ist. Wie wunderbar sein Wesen ist. Und was er alles getan hat. Was für große Taten er vollbracht hat. Und dann wirst du anfangen, davon zu erzählen. Dann ist das Einzige, was du machen kannst, den Mund zuhalten. Aber dann fang an zu reden. Leg alle Menschenfurcht ab. Gib dem Herrn die Ehre, denn ihm allein gebührt diese Ehre. Singt dem Herrn. Ja, auch das Singen. Du hast eine Stimme bekommen von Gott. Und das ist so ein wunderbares Instrument. Du trägst es überall mit dir herum. Du brauchst nicht erst irgendwie, frische Saiten aufzuziehen oder irgendwie so, irgendwie deine Gitarre aus dem Koffer rauszunehmen. Du brauchst den Koffer nicht mit rumzuschleppen. Was weiß ich, es gibt ja auch Leute, die ein riesig großes Instrument haben, was weiß ich. Meine Kinder, ein Kind spielt Posaune, ne? Ist immer ein ganz schöner Akt, dieses Ding mit sich rumzuschleppen. Und das andere Kind spielt Cello, ist auch nicht so gerade so in die Tasche zu stecken. Ne? Gibt es auch noch Leute, die spielen Kontrabass. Ne? Also, das ist so richtig. Da kannst du mal einen Umzugswagen bestellen, wenn du damit unterwegs bist. Aber deine Stimme, die hast du hier eingepackt. Die ist da. Jederzeit hast du dein Instrument dabei, um dem Herrn zu singen. Und das ist das, was Gott uns hier vor Augen führt. Du hast eine Stimme bekommen. Setz sie ein. Wofür? Ihm ein neues Lied zu singen. Darüber haben wir doch gesprochen. Ihr erinnert euch doch darüber. Das neue Lied zu singen. Nicht die alte Leier. Das Klagen, das Murren, das Jammern. Das Genervtsein. Das Ich-Ich-Ich-Lied. Nein. Du. Du bist wunderbar. Ich liebe dich. Du bist großartig. Das neue Lied zu singen. Das Lied der Erlösung. Das Lied der Befreiung. Das Lied des Sieges. Das Lied des Lebens. Sein Lob in der Gemeinde der Frommen. Ja, und lasst uns das zusammentun, immer wieder. Lasst uns zusammenkommen und ihm die Ehre geben. Lasst uns ihm zusammen singen. Lasst uns unsere Instrumente zusammenpacken. Davon spricht Psalm 150 auch. Dass wir gemeinsam ihm singen, als großer Chor, als großes Orchester. Singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Frommen. Israel freue sich seines Schöpfers. Wisst ihr, sich zu freuen an dem Schöpfer. Wie gesagt, im Moment fällt es uns doch eigentlich ziemlich leicht, ne? Wenn du durch die Gegend gehst, denkst du, herrlich, ist so schön. Ne? Dieses wunderbare Wetter, die Natur, sie lebt auf. Und lass uns dabei nicht stehen bleiben, Geschwister. Lass uns nicht einfach nur freuen, oh, ist ja schönes Wetter. Sondern lass uns unseres Schöpfers freuen. Lass uns unsere Freude ausrichten auf ihn hin uns freuen. Nicht einfach nur happy. Wisst ihr, die ganze Menschheit ist happy über den Frühling. Ja, ganz Deutschland freut sich über den Frühling. Aber nur ganz, ganz wenige, ein kleiner Prozentsatz, freut sich des Schöpfers, der diesen Frühling macht, der diesen Frühling uns schenkt. Der uns beschenkt mit diesem Frühling. Der ein Zeugnis gibt mit diesem Frühling von dem neuen Leben, was er geschaffen hat in unserem Leben. Und dieser ewigen neuen Schöpfung, die jetzt schon angefangen hat. Lass uns freuen über unseren Schöpfer. Und nicht stehen bleiben darüber, dass wir nur die Schöpfung anschauen und darüber begeistert sind. Das ist auch Lob Gottes. Das ist auch Anbetung. Eine andere Ausdrucksform. Da musst du nicht singen. Da musst du nicht spielen. Das ist nicht die Anbetungszeit in der Gemeinde. Nein, das ist Lobpreis. Mittendrin an deinem Tag, wenn du morgens aufstehst und den Vögeln zuhörst. Freu dich deines Schöpfers. Die Kinder Zions sollen jauchzen über ihren König. Und das ist dieser Ausdruck besagt, dass die Einwohner Jerusalems bei der Verkündigung des neuen Königs, der eingesetzt worden ist, damals Salomo, ne? David, alt geworden, wusste, ich habe nicht mehr lange Zeit, jetzt muss ich mal sehen, dass ich hier den Nachfolger einsetze. Und er hat seinem Sohn Platz gemacht und hat gesagt, okay, du sollst jetzt König sein. Und dann wurde Salomo gesalbt. Und dann erklang das Schofarhorn, wir werden nachher noch davon hören. Und dann jubelten die Leute. Unser König! Und das ist der Lobpreis über unseren König. Wisst ihr, gerade im Moment, wie gesagt, Hannover ist verrückt, ne, ist crazy. Obama ist hier, ne? Ich kann mich noch erinnern, bevor er Präsident wurde, als er in Berlin war, ne? Riesenmassen standen da, ne? Jubelten ihm zu, oder? Sie haben ihm zugejubelt. In Deutschland passiert das ja nicht so sehr, ne? Wenn wir jetzt hier, ne? Ich weiß nicht, wenn dann irgendwie die neue Kanzlerin gewählt wird. Ne? Und es ist Frau Merkel. Es kann ja auch sein, dass irgendwie was anderes kommt. Wissen wir ja nicht. Das hat ja Gott in seiner Hand. Aber die Jubelstürme werden sich in Grenzen halten bei uns, oder? Wir sind ja nicht so. Ne? Aber, nee, das liegt nicht an uns. Wir Deutschen sind schon begeisterungsfähig. Was können wir jubeln? Wir sind Weltmeister! Ne? Aber auch Obama! Gut, mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen gegeben. Ne? Gestern waren ja auch 50.000, glaube ich, in Hannover und haben irgendwie dagegen demonstriert. Irgendwie so. Den Friedensnobelpreis von Gott wird er sicherlich nicht bekommen. Aber für mich spricht das einfach. Wovon lasse ich mich begeistern? Wie sehr ist Jesus wirklich in meinem Herzen? Wie sehr sehe ich ihn auch als den, der er ist, nämlich mein König? Er ist unser König. Und das bedeutet so viel. Er ist unser Herrscher. Er hat so eine wunderbare Herrschaft. Und das ist doch, so ist er gekommen. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe. Die Herrschaft Gottes ist nahe. Und er hat sogar gesagt, die Herrschaft Gottes ist mitten unter euch. Und da, wo wir ihn Herr sein lassen, wo er mein König ist, da stehe ich unter seiner Herrschaft. Und diese Herrschaft, die ist wunderbar. Darüber haben wir in Psalm 146 gelesen. Wie wunderbar seine Herrschaft ist. Und das siehst du auch in seinem Leben. Wie Jesus regiert hat, als er auf Erden gewandelt ist. In den Evangelien kannst du es lesen. Aber du kannst es auch lesen in den Zeugnissen hier unter uns. Seine wunderbare Herrschaft in unserem Leben wird sichtbar in uns, in unserem Leben. Und da kann ich doch jubeln, da kann ich doch jauchzen über meinen König, über diesen wunderbaren Herrn. Ja, es gibt noch so viele Dinge, die nicht in Ordnung sind, worüber ich traurig bin, wo ich sehe, dass noch andere Mächte regieren und herrschen. Aber ich will lernen, mit Jesus zusammen, mit seinen Jüngern, mit seinem Heiligen Geist zu jauchzen über meinen König, der jetzt schon angefangen hat zu regieren. In mir, in meinem Herzen. Ich jauchze darüber, über das, was er schon getan hat in meinem Leben. Wo er die Herrschaft übernommen hat. Ich jauchze darüber, über das, wo ich sehe, dass die Herrschaft Gottes auch in eurem Leben, in unserem, in dem Leben seiner Kinder sichtbar wird. Und das ist wunderbar. Lass uns darüber jauchzen. Lass uns darüber in die Luft springen. Jubeln. Über unseren König. Loben sollen sie seinen Namen beim Reigen. Mit Tamburin und Zither sollen sie ihm spielen. Ja, seinen Namen loben. Und Geschwister, das ist mir so wichtig. Lass uns den Namen unseres Herrn nicht verleugnen, sondern lass uns den Namen unseres Herrn in Ehren halten, hochachten. Lass uns den Namen unseres Herrn nicht unter den Teppich fallen. Ich habe das ein oder andere Mal gesagt, ich sage es noch einmal. Lasst uns den Namen Jesus aussprechen. Und lasst uns nicht dazu verführen, wie viele Geschwister leider verführt werden und sich verführen lassen, den Namen Jesus nicht mehr in den Mund zu nehmen, weil das anstößig ist, weil Leute damit nicht klarkommen. Sie reden von Gott, sie reden von der Kraft, sie reden von dem Göttlichen oder was weiß ich, weil man dann keine Probleme mit anderen hat, die nicht an Jesus glauben. Aber Geschwister, der Name unseres Herrn ist kostbar. Es ist der Name, durch den wir gerettet werden. Lass uns den Namen, seinen Namen loben und ihn nicht verschweigen. Jesus ist wunderbar, er ist gut, er ist herrlich. Beim Reigen, aha, also beim Tanzen. Dieses Wort Reigen ist so, ja, ne? Lass uns doch tanzen sagen, lass uns doch tanzen schreiben. Klar, das, was hiermit angedeutet ist, ist natürlich, dass das Tanzen in alter Zeit, in dieser Zeit, vielleicht ein bisschen anders aussah, als es heute aussieht. Ne? Wie manche Leute tanzen, da denkst du irgendwie, die sind ein bisschen durchgeknallt. Es hat ein bisschen mehr Ordnung gehabt. Das Ganze. Aber dennoch, es ist Tanz, es ist Bewegung, es ist Freude. Der Tanz, der Reigen, ist etwas, was du findest im Alten Testament an bestimmten Stellen, nämlich da, wo ein Sieg gefeiert wurde. Wie gesagt, wir sind Weltmeister. Yeah, yeah, yeah. So, ne? Loben sollen sie seinen Namen beim Reigen. Ja, wir dürfen das Tamburin, und hier steht Tamburin, das ist das ist wirklich falsch, weil es ist letztendlich eine Rahmentrommel, das heißt eine Trommel, die du in der Hand halten konntest. Ne? Die wurde entweder mit der Hand geschlagen oder eben aber auch mit dem Schlegel oder so. Ne? Letztendlich ist es wie eine Trommel einfach. Ne? Ein Trageschlagzeug. Ne? Das mit dem Schlagzeug ist ja immer so schwierig, da musst du dich ja hinsetzen, ne? Diese ganze Batterie dann so. Ne? Und so eine Handtrommel, da konntest du mit rumlaufen. Ne? Und die das spielen konnten damals und auch heute in vielen Kulturen, Völkern, wird heute noch mit der Trommel so. Ne? Ich weiß das früher, ich hab gerne irische Folk-Music gehört, ne? Mit dem Bowran, ne? Und dann hatten die so einen Klöppel dann, ne? Und dann geht das so. Und die konnten dann so verschiedene Sounds darauf machen und so. Also das ging richtig ab. Ne? Mit der Trommel und der Zither. Die Zither ist eigentlich die, ein tragbares Saiteninstrument, ne, was du spielen kannst. Heute würdest du die Gitarre nehmen einfach. Ne? Gitarre und Trommel. Und dann tanzen. Und dann aber, und das ist das Wichtige hier, was wird uns gesagt, wenn du tanzt, dann tanz und lob dabei den Namen des Herrn. Der Tanz soll erfüllt sein von Lobpreis. Der Tanz an sich ist nicht Lobpreis. Der Tanz kann das oder das sein. Musik kann das oder das sein. Lass es ein Lob für deinen Schöpfer sein. Lass es ein Lob für den Herrn sein, der dich erlöst hat. Lass es ein Lobtanz, ein Siegestanz sein über den Sieg, den Gott errungen hat in deinem Leben, den Gott errungen hat am Kreuz von Golgatha für die Menschheit, für seine ganze Schöpfung. Ja, ich bin dafür, wenn wir drüben einziehen, dass wir eine Tanzzone einrichten. Ich bin vorne dabei. Irgendwo hin. Und das ist das. Klar, Geschwister, hier geht es auch darum, wisst ihr, in all diesen Ausdrucksformen geht es immer darum, dass Gott die Ehre hat. Und was machen wir Menschen daraus, aus diesen Ausdrucksformen, die Gott uns geschenkt hat? Wir ziehen die Ehre an uns. Die Aufmerksamkeit kommt uns zu, aber sie gebührt allein dem Herrn. Und deswegen sind wir zurückhaltend, ne, und halten uns ein Stück weit zurück. Dancen hier vorne nicht rum, ne, wild. Sondern versuchen wirklich, ja, dass niemand abgelenkt wird in seiner Hinwendung zum Herrn. Ihm allein gebührt die Ehre. Wir wollen nicht die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Aber Geschwister, ich kann euch sagen, einige von uns sitzen hier, die sitzen beim Lobpreis, nicht weil sie nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen, sondern weil sie diese Freude gar nicht im Herzen haben. Weil sie vielleicht auch Menschenfurcht haben. Und davon spricht die Geschichte von David. Als er die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hat, da haben sie zusammen gefeiert. Sie haben laut Musik gemacht. Sie haben Lobpreislieder gesungen. Und dann hat David etwas gemacht, wo seine Frau hinterher gesagt hat, du hast dich lächerlich gemacht. Er hat mit aller Macht vor dem Herrn getanzt. Was? Ja gut, es war ja auch warm in Israel, ne, draußen, ne, in der Sonne, dann ziehe ich auch mein Jacket aus. Ne, also. Mit aller Macht, der Lobpreisleiter vorne hat die Geschwister darin angeführt. Lass uns wirklich mal aufstehen. Lass uns wirklich mal mit unserem ganzen Sein, mit unserem ganzen Leib unsere Freude, unsere Dankbarkeit, unser Lob Gott ausdrücken. Deswegen, wenn du reserviert bist, und das ist es, glaube ich, manche von uns sind reserviert, wenn der Lobpreis hier stattfindet. Lass uns nicht reserviert sein gegenüber unserem Herrn. Er hat alles für dich gegeben. Fang an, auch ihm dein ganzes Leben zu geben. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Demütigen mit Heil. Und das ist so dieser zentrale Satz, der uns nochmal verweist darum, warum ist das so? Warum sollten wir denn ihn loben? Und dazu haben wir ja ganz viel gelesen im Psalm 146 und 147, die vielfältigen Gründe, warum wir Gott loben können. Hier wird es nochmal angedeutet. Gott hat Wohlgefallen an seinem Volk. Gott schaut voller Liebe auf uns, auf dich. Egal, wo du herkommst, egal, was du in deiner Geschichte alles hinter dir hast, durch was du alles hindurchgegangen bist, wie viel Schuld du auch immer auf dich geladen hast, er sieht dich, wenn du im Glauben an Jesus Christus stehst und lebst, er sieht dich und er sieht Jesus und er freut sich an dir. Er schmückt die Demütigen mit Heil und das ist es. Ohne Demut werden wir das nicht erleben. Ohne Demut werden wir nicht gekleidet in diese Rettung. Wenn du stolz und überheblich bist, anmaßend, selbstgerecht, wirst du das Heil Gottes, die Rettung Gottes, nicht erfahren. Du wirst gekleidet in seine Gerechtigkeit, wenn du deine eigene Gerechtigkeit aufgibst. So wird er dich kleiden in sein Heil, in seine Rettung und schaut dich mit Wohlgefallen an. Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit. Jauchzen sollen sie auf ihren Lagern. Ja, selbst wenn du abends in deinem Bette liegst, ein kräftiger Lobpreis vorm Einschlafen. Halleluja, danke Jesus, dass du mich durch diesen Tag gebracht hast. Ja, ist doch gut, oder? Jeden Tag sind wir dieser ewigen Herrlichkeit ein Stück näher, Geschwister. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle. Und jetzt ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen. Das ist Ehre für alle seine Frommen. Halleluja. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen, dass Gott tatsächlich denjenigen, die seine Herrschaft annehmen und sich umwandeln lassen in sein Ebenbild, dass diejenigen sind, die auch mit ihm zusammen regieren werden. Und davon spricht hier das Wort. Aber ich fand es gut, dieser Ausdruck Lobpreis Gottes in ihren Kehlen und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Das hat mich so ein bisschen an Nehemia erinnert, als die Feinde Nehemias und des Volkes in Jerusalem aufgetreten sind und es nicht zulassen wollten, dass sie die Mauer um Jerusalem wieder aufbauten. Da hatten sie in der einen Hand die Kelle und in der anderen das Schwert, um, wenn es denn sein müsste, die Angriffe abzuwehren, die da kommen würden. Und Geschwister, ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir dieses zweischneidige Schwert in der Hand halten und gebrauchen. Und dieses zweischneidige Schwert ist eben nicht ein Schwert aus Metall, sondern es ist das zweischneidige Schwert des Wortes Gottes. Hebräer 4 sagt uns das. Lass uns einmal aufschlagen, Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Dieses Schwert ist scharf. Wenn du das Wort Gottes ranlässt an dein Leben, dann wirst du dieses Schwert erleben. Dann wird dieses Schwert kommen. Denn du bist Fleisch, ich bin auch Fleisch. Und zu mir spricht das Wort Gottes und es trifft mich. Und es tut weh. Was tut da weh? Mein Fleisch tut weh. Warum tut mein Fleisch weh? weil es wieder aufbegehrt, weil es wieder versucht hat, Kontrolle zu übernehmen in meinem Leben. Und es tut immer wieder weh. Und ich muss es aber immer wieder zulassen, Geschwister, weil in Christus habe ich mein Fleisch gekreuzigt. In Christus soll mein Fleisch tot sein. Und ich muss diesem Fleisch immer wieder einen Stoß versetzen, wenn es immer noch mal wieder zappelt. Wie so ein Huhn, dessen Kopf abgeschlagen ist. Muss es noch mal hinein, das Schwert. Und das tut dann weh. Aber wisst ihr, es bringt Licht und Leben. Es schenkt Befreiung. Es schenkt Erneuerung. Und das ist das Wort. Das Wort ruft mich zur Umkehr. Das ruft mich zur Erneuerung. Es ruft mich zur Befreiung. Es bringt mir in Erinnerung, wer Gott ist und was er für mich getan hat. Und dadurch weckt er etwas in mir auf. Diese Sehnsucht, wirklich ihm allein zu ehren, zu leben. Und dann kommt das Schwert. Und ich muss es zulassen, dass das Schwert hineinfährt und das Fleisch nochmal einen ordentlichen Stoß versetzt. Das Fleisch der Selbstgerechtigkeit. Das Fleisch des Hochmutes. Das Fleisch der Ich-Zentrierung und Ich-Fixierung. Das Fleisch der Begierden und ja, Sehnsüchte, die auf sich nicht auf Gott richten, sondern auf die Dinge dieser Welt. Dieses Schwert in der Hand zu haben, und zuallererst wende ich es an auf mich selber. Ich wende es an auf die geistlichen Mächte, die mich immer wieder bedrängen und das Fleisch wachrufen wollen, wiederbeleben wollen. Und ich wende dieses Schwert aber auch an in der Gemeinschaft. Und wie ich neulich mal gesagt habe, es ist wichtig, dass du zuerst das Schwert auf dich selber anwendest. Wenn du das nicht tust, dann bist du nicht berufen, das Schwert in die Hand zu nehmen, anderen gegenüber. Du wirst nicht mit Christus regieren und Richter sein über Mächtige, ja sogar Engel, wenn du nicht zuerst dich selbst gedemütigt hast und unter die Herrschaft, voll und ganz unter die Herrschaft Christi gekommen bist. Nur ein demütiges Herz kann Gott gebrauchen im Richteramt. Er hat gesagt, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn du nicht von ihm lernst, wenn du ihm nicht ähnlich wirst, wirst du keine Autorität bekommen. Das wird Gott nicht zulassen. Du wirst es missbrauchen. Lass uns weitergehen. Psalm 150. Halleluja. Lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn in der Feste seiner Macht. Gott sagt uns Männern, ich möchte, dass die Männer an allen Orten beten und heilige Hände aufheben, ohne Zorn und ohne zweifelnde Überlegung. Das hat uns erinnert als Männer, wir denken oft darüber nach, wenn wir uns hier als Männer treffen. Das erinnert mich daran, dass Gott möchte, dass wir geheiligt vor ihn treten. Und das bedeutet, in der ständigen Reinigung zu leben, immer wieder unsere Hände reinigen zu lassen, heiligen zu lassen. In seinem Heiligtum, mit ihm zusammen, abgesondert von der Finsternis dieser Welt, begeben wir uns in seine Gegenwart, in sein Heiligtum. Und das ist auch die Gemeinde, sie soll ein Heiligtum für den Herrn sein. Unser Leben soll ein Heiligtum für den Herrn sein. Und darin sollen wir ihn loben und preisen. Wisst ihr, es gibt Menschen, die unterscheiden da nicht. Manchmal bin ich auch in der Gefahr, ich unterscheide nicht. Ich denke, ja, ich bin ja ein Pastor, dann muss ich ja Gott loben sozusagen, ne? Das ist ja mein Beruf. Ja, ihr denkt, ja, wir sind ja Christen, dann singen wir hier eben die frommen Lieder mit, ist doch klar. So, ne? Aber euer Leben ist nicht geheiligt, mein Leben ist nicht geheiligt, gereinigt durch das Blut Christi. Ich lebe nicht in enger Gemeinschaft mit dem Herrn. Wie kann ich dann den Herrn loben und preisen aus einem Mund, der rein ist. Ja, und das darf und kann nicht sein. Und wenn ich es tue, ist es ein Ekel. Die Propheten sprechen davon, lasst das Geplärr eurer Lieder, ich will es nicht hören. Dann macht mal lieber einen Sonntag ohne Lieder und setzt euch nur hin und hört zu. Als dass ihr, ohne geheiligt zu sein, ohne gereinigt durch das Blut Christi, vor mich kommt und euer Liederprogramm abspielt. Das will ich nicht. Gott will, dass wir ihn loben im Heiligtum. Und wenn wir ins Heiligtum treten, dann müssen wir uns selbst heiligen und reinigen. Durch Christus kommen wir, durch diesen Vorhang kommen wir ins Heiligtum hinein. Und du hast freien Zugang. Wir dürfen mit Freimut vor ihn kommen. Du musst nicht hier ankommen und einen perfekten Lebenswandel vorweisen. Du darfst so kommen, wie du bist, aber nicht in Stolz und Selbstgerechtigkeit, nicht in Anmaßung, dass du denkst, boah, ist alles in Ordnung. Ne? Nein, wir treten ins Licht. Wenn wir in die Gemeinschaft mit ihm kommen, treten wir ins Licht und alles wird offenbar. Vor ihm ist alles offenbar. Deswegen, ich brauche Jesus, wenn ich in seine Gegenwart komme. Ich brauche seine Reinigung. Lobt ihn in der Feste seiner Macht. Lobt ihn wegen seiner Machttaten. Lobt ihn in seiner gewaltigen Größe. Wegen dem, was er getan hat und wegen dem, wer er ist. Lobt ihn mit Hörnerschall, das Schofarhorn. Und das fand ich interessant, ne? Wer das mal studieren will, das ist wirklich interessant zu sehen. Wann wurde das Schofarhorn geblasen? Bei den Israeliten. Das Schofarhorn wurde geblasen, beziehungsweise es erklang ein Hörnerschall, als das Volk Israel zum Berg, zum Sinai gegangen ist und der Bund geschlossen wurde. Es erklang ein lauter Hörnerschall. Die Israeliten hat es durch Mark und Bein ist es gegangen. Das war ein tierisch lauter Ton, wie vorhin so, ne? So ungefähr. Einmal alle durchgerüttelt. Und das Schofarhorn ist deswegen so wichtig, weil es ist ein Signalhorn, es ist ein Alarmsignal. Es ist ein Signal, was die Menschen zusammenrufen soll. Und da steckt so viel Symbolik drin. Und ist es nicht wunderbar? Dieses Schofarhorn wurde geblasen zu Beginn des Jubeljahres, des Gnadenjahres des Herrn, als alle Schuld hinweggenommen wurde. Ihr könnt das nachlesen in 3. Mose 25, Vers 9. Wie Jesus gesagt hat, das Jahr der Gnade, jetzt ist es eingetroffen. Und das ist der Grund, warum wir das Schofarhorn blasen können, heute schon, jeden Tag, weil es geschehen ist. Also ein lautes Hörnerblasen. Alle, die irgendwelche Blechblasinstrumente spielen, bitte blast kräftig in euer Horn und preist den Herrn. Denn er hat uns Gnade geschenkt. Er hat unsere Schuld erlassen. Und alle sollen es hören. Das soll nicht einfach nur ganz leise, still in unserem Kämmerlein. Nein, es soll hinausposaunt werden. Wir sollen nicht hinausposaunen, was wir alles für gute Taten tun, ne? Sagt Jesus. Nicht deine Ehre, aber was der Herr getan hat. Bitte, posaun es doch bitte raus. Lass es laut hören auf den Dächern, was ich euch im Verborgenen sage. Lobt ihn mit Hörnerschall. Das kann volle Pulle dröhnen. Lobt ihn, aber auch mit Harfe und Zither. Ganz sanft darf es sein. Klingt klang. Ne? Ja, und ist der Geist Gottes nicht wirksam in der Harfe Davids? Was für eine Ruhe, was für einen Frieden kommt über eine Seele, wo aus dem Geist heraus gespielt wird auf der Harfe, auf der Gitarre, auf zarten Saiten. Lobt ihn mit Tamburin und Reigen, haben wir eben schon gesehen, Rahmentrommel und Reigen. Lobt ihn mit Saitenspiel und auch dein kleines Blockflötchen darfst du rausholen. Ja? Und darfst dem Herrn ein Liedchen pfeifen. Er nimmt alles. Und ich sehe hier das Orchester Gottes. Ich sehe dieses wunderbare, ich bin Musiker, ihr wisst es, ne? ich habe im Orchester gespielt. Das ist schon ein fantastisches Erlebnis, eine tolle Erfahrung, nicht nur ein Orchester zu hören, sondern da mittendrin zu sein und zu spielen. Eine riesige Sinfonie von Anton Bruckner beispielsweise. Ne? Und da rauscht es und da werden die Hörner geschmettert und dann spielt plötzlich eine ganz leise Flöte, als ob es irgendwie so ein Vögelchen im Wald ist. Weißt? Und das ist einfach so vielfältig. Geschwister, der Lobpreis Gottes ist so vielfältig in seinen Ausdrucksformen und auch in den Instrumenten, die gespielt werden. Und unser Lobpreis und unsere Anbetung soll vielfältig sein. Sie darf vielfältig sein, sie soll vielfältig sein. Und ich sehe in diesen Instrumenten nicht nur Instrumente und Musik, sondern ich sehe Menschen. Ich sehe jeden Einzelnen von euch als ein Instrument Gottes. Na? Gott sagt, stellt euch als Werkzeuge zur Verfügung, zur Gerechtigkeit. Ich übersetze es mal anders. Stellt euch als Instrumente Gott zur Verfügung, dass er durch euch wunderbare Musik machen kann, die zusammengefügt wird zu einem großen Orchester, zu einem großen Lobpreis. Ich weiß nicht, was du für ein Instrument bist. Ob du eher so dieses zarte, kleine, bescheidene Flötchen bist. Ob du so eine tierische, laute Posaune bist. Ob du eher, ne, den Rhythmus in dir hast, ne, und so richtig den Leuten einheizt in die Beine. Ich weiß es nicht. Aber, und jetzt, ich habe ja noch was vergessen hier. Lobt ihn mit klingenden Becken, lobt ihn mit schallenden Becken. Da gibt es die Ride-Becken, ne, die so richtig schön klingen, wenn du draufhaust, ne, Harry, dann bang. Ja. Es gibt ja richtig coole, ne, diese Tam-Tams. Ne. Wenn du da draufschlägst mit so einem weichen Schlägel, machst du einmal so blum, du hörst erstmal nichts und dann kommt plötzlich so. Und wenn du, das fand ich auch mal sehr beeindruckend, wenn du so ein Tamtam, so ein riesig großes Dings, ne, wenn du das eine Zeit lang sehr intensiv schlägst, gibt es irgendwann so einen Punkt, da wird es immer lauter und immer lauter und wenn du dann aufhörst zu schlagen, dann hört das nicht auf, lauter zu werden. Es wird immer lauter und immer lauter und immer lauter. Wenn du das nicht, ne, abdämpfst, dann knallen dir irgendwann die Ohren durch. Ein klingendes Becken. Und dann gibt es aber auch die schallenden, diese Crashbecken, ne? Beziehungsweise eigentlich die damals haben das, wie es auch in anderen Kulturen, ich habe das in Indien kennengelernt, ne? Die haben so Handbecken und dann machen sie so und das ist wie so ein Geschwirre, eigentlich das Wort für Becken, was hier steht, ist so ein Geschwirre, wie von einem Heuschreckenschwarm. Das macht so, ne? Also es gibt diese verschiedenen Instrumente. Geschwister, lasst uns ein Instrument zu Gottes Ehre sein. Lasst uns ihn loben und preisen mit den Ausdrucksfähigkeiten und Möglichkeiten, die er uns gegeben hat. Lasst euch nicht hemmen und zurückhalten davon, das auszuleben, was Gott euch gegeben hat. Ihn zu loben und zu preisen. Lasst uns nicht von Menschenfurcht bestimmt sein oder von wisst ihr, es gibt ja auch falsche Demut, ne? Wo ich sage, okay, ne, ich sollte irgendwie überhaupt nichts von mir geben. Nein, du sollst und darfst etwas von dir geben. Du bist aufgerufen, den Herrn zu loben. Er ruft dich hier auf, die ganzen Psalmen über. Lob den Herrn. Und David sagt zu seiner eigenen Seele, lob den Herrn, meine Seele. Er musste sich selbst überwinden. Dieser David, der da mit aller Macht vor dem Herrn getanzt hat, er hat es manchmal schwer gehabt, sich selbst auf das Ziel auszurichten, auf die Herrlichkeit Gottes auszurichten und musste sich selbst überwinden. Lass uns durch den Geist Gottes hier zu uns sprechen und dieses Wort immer wieder an uns heranlassen. Lob ihn. Lob ihn mit dem, was er dir gegeben hat. Lob ihn mit dem Hörnerschall, den du heute zur Verfügung hast. Lob ihn heute mit der zarten Harfe, die er dir gegeben hat. Lob ihn heute mit der Trommel, die du in der Hand hast. Gib Gas. Lob ihn in dem Tanz, den du heute tanzt. Lob ihn mit dem Saitenspiel, mit der Flöte, die du heute hast, mit der kleinen, alltäglichen Blockflöte. Lob ihn mit dem klingenden Becken. Mach mal einen ordentlichen Schlag, der lange klingt. Oder mach mal ein richtiges Getöse. Lob ihn. Alles, was Atem hat, lobe Jah. Halleluja. Alles, was Atem hat. Alles, wo Gott seinen Lebensatem hineingegeben hat. Das ist dasselbe Wort, was am Anfang steht, als Gott Adam Atem in die Nase geblasen hat. Alles, was Atem. Du atmest. Warum atmest du? Wofür? Was ist das Ziel? Was ist das Zweck? Was ist der Zweck? Gebrauche jeden Atemzug. Wir haben dieses Lied, da singen wir das. Jeder Atemzug soll dir zur Ehre sein. Herr, schenke uns das, dass jeder Atemzug, denn du hast das Leben uns gegeben. Herr, du bist so ein großartiger, wunderbarer Schöpfer. Du bist ein wunderbarer König, voller Liebe, Sanftmut und Demut. Herr, lass uns dich noch mehr sehen, dass unser Herz überfließt von Lobpreis und Anbetung dir zu. Nicht nur heute an diesem Tag, nicht nur heute hier, heute Morgen, wo dein Wort uns trifft wie ein Schwert, sondern auch morgen. Lass uns dein Schwert zur Hand nehmen, dass wir nicht zulassen, dass uns Dunkelheit, Finsternis, Hoffnungslosigkeit und Resignation bestimmt. Die Sorgen des Alltags, die Probleme, die Begierden. Ja, wir wollen mit dem Schwert reinhauen und uns füllen lassen mit deinem Geist, dass unser Leben, ja, jeder Atemzug dich ehrt, dich preist, dich lobt. Wir wollen ein Instrument in deiner Hand sein. Wir wollen das, was du uns gegeben hast, wollen wir einsetzen, um dir Ehre zu bringen und dich zu loben und zu preisen. Herr, nimm alle Menschenfurcht weg. Befreie uns zur Freiheit der Kinder Gottes.